Herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst am Karfreitag aus der Lutherkirche. Bevor der Gottesdienst losgeht, noch ein paar Hinweise zum Ablauf, dass Sie sich gut reinfinden können. Zu Beginn steht die Lesung aus Jesaja 52, hunderte Jahre vor dem Tod Jesu aufgeschrieben, ist es die große Prophetie des Kreuzestodes Jesu. Sowas kann nur das Wort Gottes. Dann lade ich Sie ein zu einer Gebetsmeditation. Das heißt, wir wollen uns im Gebet konzentrieren auf das Bild des gekreuzigten Jesus, dass uns geistlich, innerlich deutlich wird, was bedeutet das für mich. Dann hören wir die Evangelienlesung. Was ist am Karfreitag passiert und dann die Predigt? Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im 52. Kapitel. Siehe, meinem Knecht wird's gelingen, er wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Wie sich viele über ihn entsetzen, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch und seine Gestalt nicht wie die der Menschenkinder. So wird er viele Völker in Staunen versetzen, dass auch Könige ihren Mund vor ihm zuhalten. Denn was ihnen nie erzählt wurde, das werden sie nun sehen. Und was sie nie gehört haben, nun erfahren. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig, und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wen aber kümmert sein Geschick? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Richten wir uns jetzt mit einer Gebetsmeditation innerlich auf Jesus aus. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, O Haupt sonst schön geziert mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist du mir. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut das große Weltgewichte, wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost. Dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil mich finden soll. Ach, möchte ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschehe mir. Ich danke dir von Herzen, o Jesu liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, da du so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu, und wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei. Lesung aus dem Johannesevangelium im 19. Kapitel. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen: Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Da kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen: Seht, welch ein Mensch! Als ihn die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie: Kreuzige, kreuzige! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus das hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der mich dir überantwortet hat, größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Da Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabata. Es war aber der Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: seht, euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug selber das Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten aber, da sie Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch den Rock. Der aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns den nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isop und hielten ihm den an den Mund. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und verschied. Liebe Zuschauer, liebe Geschwister, was ist das wichtigste Ereignis in deinem Leben? Könnte mal überlegen, vielleicht meine Geburt. Gebe es uns der Heilige Geist, dass wir erkennen, dass das wichtigste Ereignis in unserem Leben Karfreitag und Ostern sind. Das, was da passiert ist. Da könnte sich jetzt gleich Einspruch regen, Moment mal. Karfreitag, das ist doch überhaupt kein Ereignis meines Lebens. Das ist doch ein Ereignis des Lebens Jesu von vor ungefähr 2000 Jahren. Jein. Die Kreuzigung Jesu ist ein historisches Ereignis, zunächst mal. Und in der Tat bestreitet kein vernünftiger Historiker, dass im Jahr 30 in Jerusalem ein Mann mit Namen Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde. Jetzt ist es bei allen historischen Ereignissen so, die sind mehr oder weniger bedeutend für unser Leben. Aber wenn wir von der Kreuzigung Jesu reden, dann reden wir von dem einzigen Ereignis der Weltgeschichte, das tatsächlich das wichtigste Ereignis für jedes Menschenleben ist. Das ist ziemlich krass und verwirrend. Wir haben gerade in der Lesung gehört, was am Karfreitag passiert ist. Und wären wir damals dabei gewesen, dann hätten unsere Augen das auch gesehen. Aber das reicht nicht aus, um in Wahrheit zu ermessen, was da passiert ist. Um zu verstehen, dass dieser Tod Jesu die ganze Welt aus den Angeln hebt, dass dieser Tod das wichtigste Ereignis deines Lebens ist. Und unser Predigttext für heute, der hilft uns, dieses tiefe Geheimnis des Todes Jesu zu verstehen, was es in Wahrheit mit dem Karfreitag auf sich hat. Predigttext steht im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und er hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wir haben es gehört, es geht beim Karfreitag um Versöhnung. Durch den Tod Jesu versöhnt Gott uns mit sich. Und um das wirklich zu verstehen, gehen wir jetzt in kleinen Schritten vor. Zunächst mal, was ist eigentlich Versöhnung? Gucken wir uns das erstmal auf der zwischenmenschlichen Ebene an. Versöhnung bedeutet eigentlich nichts anderes als Wiederherstellung einer Beziehung. Immer muss dabei eine Störung oder ein Schaden in einer Beziehung überwunden werden. Oder es kann sogar eine zerstörte Beziehung sein, die wiederhergestellt wird. Es gibt ein Lied, da ist ein Bild für Versöhnung, alte Feinde Hand in Hand. Aber damit es zu einer Versöhnung kommt, muss eigentlich immer was ausgeräumt werden. Es muss was ausgeräumt werden. Da ist was vorgefallen, was die Beziehung gestört oder sogar zerstört hat. Das heißt, da steht was zwischen uns. Und erst wenn das ausgeräumt ist, dann können wir wieder zusammenkommen. Jetzt ist es aber gar nicht so leicht mit dem Ausräumen. Wenn da Verletzungen, Schuld, Vorwürfe, Anklagen zwischen Zweien stehen. Oder wenn sie sogar zu Feinden geworden sind. Richtige Versöhnung, echte Versöhnung geht praktisch nur durch Vergebung. Was mache ich, wenn ich jemand vergebe? Vergeben heißt nicht zu sagen, ach, also so schlimm war es ja jetzt nicht, schwamm drüber. Wenn mir jemand richtig wehgetan hat, dann kann ich das nicht sagen, schwamm drüber. Vergebung heißt, ich rechne es dir nicht mehr an, was du mir angetan hast. Ich rechne es dir nicht mehr an. Ich halte es dir nicht mehr vor. Ja, du stehst bei mir. Ja, du stehst in meiner Schuld. Und ja, du hast bei mir eine offene Rechnung. Aber ich will es dir nicht heimzahlen. Es ist gar nicht so einfach mit der Vergebung oft. Machen wir das jetzt mal konkret. Was ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben? Gebe es uns, der Heilige Geist, dass wir erkennen, dass die wichtigste Beziehung in unserem Leben die Beziehung zu Gott ist. Das Problem, die Beziehung zu Gott, die ist nicht nur gestört, die ist zerstört, und zwar durch uns. Paulus benennt diese totale Zerwürfnis zwischen Mensch und Gott mit einem Wort, das Luther hier mit Sünde übersetzt. Man könnte auch übersetzen Verfehlungen. Verfehlungen. Ihr könnt jetzt mal ans Dartspielen denken. Das Problem von uns, wir werfen unsere Pfeile so, dass sie allesamt nicht mal die Scheibe treffen. Das nennt man Zielverfehlung und genau das ist Sünde. Zielverfehlung. Wir verfehlen Gott völlig. Wir verfehlen das, wie er unsere Beziehung eigentlich haben wollte. Du sollst den Herrn lieben und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber Gott versöhnte die Welt mit sich selber. Also Gott stellt die vom Menschen zerstörte Beziehung wieder her. Dabei gibt's eine Überraschung. Wir würden ja in zwischenmenschlichen Beziehungen sagen, zur Versöhnung gehören immer zwei. Aber Paulus schreibt im Römerbrief, wir wurden mit Gott versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Oder obwohl wir noch seine Feinde waren. Das heißt, der Mensch steht gegen Gott, lehnt sich gegen ihn auf, ist ihm feindlich gesinnt. Und was macht Gott? Er versöhnt die Feinde mit sich. Und jetzt die eigentlich entscheidende Frage, wie macht er das? Und das erfahren wir mit dem zweiten Satz gleich nach unserer Versöhnungsaussage. Da heißt es, diese beiden Sätze, die legen sich gegenseitig aus. Gott versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht zu. Und da können wir jetzt das anwenden, was wir vorher hatten. Versöhnung geht praktisch durch Vergebung. Und Vergebung heißt, ich rechne es dir nicht mehr an, was du getan hast. Gott rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an. Jetzt, wie ist es mit den Rechnungen? Stellt euch vor, ihr kauft was ganz Großes, nehmen wir gleich mal was richtig Großes, ein Haus. Und da liegt eine stattliche Rechnung vor. Wir stehen tief in den roten Zahlen. Und jetzt kommt's. Da sagt der Verkäufer von dem Haus, du musst die Rechnung nicht begleichen. Du musst nicht zahlen. Und genau das macht Gott. Wir stehen bei Gott ganz, ganz tief in der Kreide. Er ist unser Gläubiger mit ganz hohen Schuldforderungen an uns durch unsere Verfehlungen. Und wir müssten eigentlich bezahlen. Aber Gott rechnet uns unsere Verfehlungen nicht an. Er vergibt uns unsere Schuld. Da gibt's jetzt ein böses Missverständnis, nämlich wie Gott uns vergibt. Nämlich so im Vorbeigehen löst der liebe Gott einfach alle Schuld in Luft auf und lässt fünfe gerade sein. Da sind wir wieder beim Schwamm drüber. Gebe es uns der Heilige Geist, dass wir erkennen, was für eine monströse Last von Sünde auf dieser Welt liegt und auch auf unserem Leben liegt. Wie verheerend diese Zielverfehlung ist. Wie zerstörerisch und vergiftend das Virus Sünde ist. Wir können uns das so vorstellen, Jedes Mal, wenn ein Mensch in Gedanken, Worten und Werken nicht die Liebe übt, die Gott wollte, dann fliegt jedes Mal so eine kräftige Schippe übelster Dreck auf die Erde. Wie groß ist wohl dieser Berg der Menschheitsgeschichte? Von wegen Schwamm drüber. Nein, wir hatten das vorher, bei echter Versöhnung muss das, was zwischen uns steht, ausgeräumt werden. Das lässt sich nicht einfach in Luft auflösen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gott ist gerecht, ein Richter alles Bösen. Und er wird Gerechtigkeit schaffen. Sonst tut es nämlich keiner für die vielen Opfer, die schon unter dem Dreckberg dieser Welt liegen. Das hat aber eine Konsequenz. Wenn es hier heißt, dass Gott uns unsere Verfehlungen nicht anrechnet, wenn er sie nicht uns in Rechnung stellt, dann muss ein anderer bezahlen. Dann muss ein anderer die Schuld begleichen. Rechnungen lösen sich nicht einfach in Luft auf. Ich mache das jetzt mal bildlich. Paulus nennt den Menschen einen Feind Gottes. Der Mensch, der liegt nicht nur in Gedanken, oder sei es nur in Gedanken, in einem notorischen Clinch mit Gott, auch mit sich selber und mit anderen. Der Mensch ist ein Rebell. Und für seine Verfehlungen nehme ich jetzt hier mal dieses Bild. Ihr seht einen Blitz. Als Sünder senden wir viele Blitze aus. Und wenn man jetzt diesen Blitz etwas verbiegt, nämlich das hier gerade macht, das hier so aufzieht und nach oben zieht, dann kommt aus diesem Blitz das hier raus. Ein Kreuz. Alle diese Blitze müsste Gott, weil er gerecht ist, auf uns zurückschleudern, wenn er uns die Sünde anrechnen würde. Aber alle unsere Blitze leitet er auf den Gekreuzigten, auf das Kreuz Jesu. Sie treffen ihn. Der gekreuzigte Jesus begleicht die Rechnung, die Gott uns nicht in Rechnung stellt. Aber die Last dieser Blitze ist so groß, dass Jesus unter ihr zusammenbricht. Gebe es uns, der Heilige Geist, dass wir erkennen, Jesus begleicht meine Schuld. Er stirbt den Gerichtstod, der mich treffen müsste. Die große Abrechnung trifft ihn. Das ist das tiefe Geheimnis des Kreuzes Jesu. Jetzt gibt's an dieser Stelle ein weiteres böses Missverständnis, nämlich Gott braucht oder würde ein blutrünstiges Opfer brauchen, um versöhnt zu werden. Das hört man immer mal wieder. Man muss unseren Predigttext einfach nur genau lesen, um zu sehen, wie falsch das ist. Hier steht nirgendwo, dass Gott versöhnt wird, sondern wir werden versöhnt. Gott ist nicht der, der auf der Couch schmollt und wartet, bis irgendwie er zufrieden ist mit dem Opfer. Nee, Gott ist der, der hier handelt. Gott ist der, der versöhnt. Wer bezahlt? Wer bezahlt denn? Wer begleicht die Rechnung? Wer trägt die Schuld? Der gekreuzigte Jesus. Aber wer ist das denn? Wer ist das denn, der gekreuzigte Jesus? Am Kreuz stirbt nicht einer der vielen Menschheitsverbesserer für seine Überzeugungen. Paulus schreibt, Gott war in Christus. Und das heißt nichts anderes, als dass Gott selbst am Kreuz hängt. Gott selbst lädt sich die Schuld auf. Er räumt selbst diesen zerstörerischen Berg aus dem Weg. Und da wäre es jetzt falsch zu sagen, ja Moment mal, doch nicht Gott hängt am Kreuz, doch nur der Sohn. Was heißt da nur der Sohn? Gott, der Sohn, ist nicht weniger Gott als Gott, der Vater. Ich sag's mal so an die Eltern unter uns. Stellt euch vor, euer einziges, über alles geliebtes Kind muss sterben. Genau das erleidet unser himmlischer Vater. Und man kann sagen, es gibt keinen, der so schrecklich unter dem Leid Jesu am Kreuz leidet, wie der Vater im Himmel. Und dieses Geheimnis der Versöhnung durch Jesu Tod, das fasst Paulus in unserem Predigttext so zusammen. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich will es nochmal bildlich machen. Das Viereckige hier, das sind wir. Schwarz, das sind unsere ganzen Verfehlungen. Das Runde hier, der Kreis, das ist Jesus. Er ist der einzige Mensch, der keine Sünde in sich hat, weil er wahrer Gott ist. Deswegen gelb. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, Jesus übernimmt unseren ganzen schwarzen Dreck, schütten wir alles in ihn hinein. Deswegen ist er jetzt hier, der Kreis für Jesus, schwarz. Er stirbt am Kreuz. Wir dürfen alles Schwarze an ihn abgeben. Und wenn wir jetzt im Glauben in ihm leben, dann heißt es, wir in Christus, das heißt, unser Viereck ist in seinem Kreis. Aber jetzt ist unser Viereck nicht mehr schwarz, sondern so gelb wie Jesus, weil wir in ihm sind. Wir sind so gelb wie er. Paulus formuliert das in unserem Abschnitt so, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Nicht mehr schwarz, sondern gelb. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Über den Satz müsste man jetzt eine eigene Predigt halten. Stellt euch das mit dem Sein in Christus so vor. Vielleicht seht ihr gerade im Raum einen Blumentopf. So wie die Blume in der Erde verwurzelt ist, so sind wir durch den Glauben in Jesus eingewurzelt. Wenn man jetzt die Erde wegnehmen würde, geht die Blume ein. Und das bedeutet, wenn ich durch den Glauben in Christus bin, also so wie hier, wenn ich durch den Glauben in Christus lebe, dann stehe ich in einer geheilten Beziehung, in einer versöhnten Beziehung zu meinem Vater im Himmel. Wenn ich durch den Glauben in Christus lebe, dann ist meine Rechnung beglichen. Dann bin ich nicht mehr schwarz, sondern gelb in Christus. Selbst dann, wenn ich noch Schwarzes tue. Und jetzt endet unser Predigttext mit einer Einladung. Man könnte auch sagen, mit einem Wunsch, einer Bitte oder mit einer Warnung. Lass dich versöhnen mit Gott. Du kannst in Christus ein neues, geheiltes Leben beginnen. Willst du wirklich schwarz bleiben? In Jesus wirst du gelb. Nimm Gottes Versöhnung an. Bleib kein Blitzewerfer, kein Feind Gottes, sondern werde ein versöhntes Kind. Christus ist für dich gestorben. Und wenn du in ihm lebst, dann wirst du bald wissen, warum Karfreitag und Ostern die wichtigsten Ereignisse deines Lebens sind. Amen. Lass uns jetzt gemeinsam im Gebet uns auf Jesus hin ausrichten. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarm dich über uns. Du hättest wohl Freude haben können, doch du hast das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. O Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarm dich über uns. Dahingegeben in die Hände der Sünder, hast du die Bitterkeit des Todes geschmeckt und die tiefste Not der Gottesferne. Du warst gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Jesus Christus, Gottes Sohn, erbarm dich über uns. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Du starker Heiland und Erretter, befreie und erlöse uns von Hass und Neid, von Hochmut und lieblosem Richten, von Selbstsucht und Härte des Herzens, von Unversöhnlichkeit und Berechnung, von kaltem Stolz und feiger Anpassung. Du starker Heiland und Erretter, befreie und erlöse uns von Verzweiflung und Gotteshass, von Lebensangst und Todesfurcht. Du starker Heiland und Erretter, befreie und erlöse uns. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe hilf uns und stärke uns, dass wir dir nachfolgen, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe hilf uns und stärke uns, dass wir in der Verlassenheit zum Vater rufen, dass wir uns in seine Hände befehlen, dass wir Glauben halten bis ans Ende. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe, hilf uns und stärke uns im Kampf gegen die Sünde, in der Stunde der Versuchung, im Dunkel der Anfechtung, in der letzten Not. Gekreuzigter Jesus, durch deine Liebe, hilf uns und stärke uns. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden. Gekreuzigter Jesus, du Heiland und Erretter, sammle unter deinem Kreuz alle, für die du gestorben bist. Führ herzu, die noch fern sind. Ruf zurück, die dich verloren haben. Bring heim die Irrenden. Geh entgegen den Suchenden. Hilf uns eins zu werden, dass wir einander lieben und einander von Herzen vergeben. Jesus Christus, du unser Friede, gib uns deinen Frieden. Amen.